Willkommen in der MSP Servicefabrik. Dieser Podcast richtet sich an Managed Service Provider, Systemhäuser und IT-Dienstleister, die Managed Services und IT-Support nicht improvisieren, sondern professionell und zuverlässig betreiben. Heute habe ich wieder das Vergnügen, mit Olaf Kaiser zu sprechen. So bekommst du eine weitere Perspektive auf die Realität im MSP-Geschäft. Willkommen bei Olaf und Robert. In dieser Folge sprechen Olaf und ich über ein Thema, das im IT-Umfeld ständig verwendet wird, aber viel zu selten wirklich geklärt ist. Service. Wir steigen bewusst nicht mit der Definition ein, sondern mit echten Erlebnissen. Ein Dachdeckerprojekt, das überraschend professionell lief, und im Kontrast dazu ein Beispiel aus dem Alltag, bei dem schon die Terminvereinbarung frustriert. Genau daran wird dir schnell klar werden, Service ist nicht nur, was geliefert wird, sondern vor allem, wie. Wir arbeiten in der Folge heraus, welche Bausteine einen guten Service ausmachen. Ein Schwerpunkt ist dabei die Frage, wie viel Digitalisierung sinnvoll ist. Portale, Ticketsysteme und Automatisierung sind hilfreich, aber nicht in jedem Fall, wie du weißt. Wenn etwas kritisch ist und brennt, brauchst du keinen Chatbot, sondern jemanden, der dich ernst nimmt, Ruhe reinbringt und Verantwortung übernimmt. So viel zur Vorrede und nun zu meinem Gespräch mit Olaf Kaiser.
Robert, einen wunderbaren guten Morgen.
Servus.
Heute geht's um Service. Man könnte sagen, endlich. Warum sprechen wir denn nicht mal drüber? Wir sprechen über Managed Service Provider. Irgendwo steckt sogar im Wort drin. Du hast eine Firma, die sich, glaube ich, auch irgendwo mit dem Thema Service beschäftigt. Und endlich können wir uns mal drüber austauschen, was das ist, wann es gut ist und was man dafür tun kann. Das ist zumindest mein kleiner Vorschlag. Wie immer haben Robert und ich uns überhaupt nicht abgestimmt, außer das Wort auszutauschen, dass es heute um guten Service gehen wird. Jetzt haben wir, ich schmeiß mal zwei Optionen rüber, Robert, und dann sagst du bitte, womit wir loslegen. Wir könnten loslegen damit, was ist denn, also mit einem eher definitorischen Blick. Oder wir könnten damit loslegen, wie ist denn überhaupt der Stand des Services so im Markt? Was denken denn unsere Kunden?
Darf ich einen Alternativvorschlag unterbreiten?
Tor C?
Ja.
Natürlich.
Wenn du mal so ein bisschen in deine letzten 2, 3, 4 Wochen zurückdenkst, was hattest du denn so für Serviceerlebnisse und wie waren die denn? Lass uns vielleicht mal von der Seite nähern. Und das muss jetzt nicht IT sein, um Gottes Willen.
Du, wir haben ein neues Dach auf unser Haus bekommen. Es war ein sehr großes, es war eher ein Projekt als ein Service. Das lief aber gut. Ich hatte eine sehr schnelle Reaktion. Ich hatte sogar die WhatsApp-Nummer vom Chef der Dachdeckerfirma. Und wenn was war, konnte ich ihm schreiben, weil in dem Projekt unerwartete Dinge passierten. Also, ne, das kam mal vor. Man könnte es Störung nennen, wenn man wollte. Und wir hatten auch Zusatzkosten. Aber ich konnte dem immer sehr schnell was mitteilen, oder er hat mir ein Bild gesendet, wenn ich unterwegs war. Wir haben also einen sehr schnellen gemeinsamen Kommunikationskanal gefunden. Das fand ich ganz gut. Also mit der Firma war ich da wirklich zufrieden. Ich wusste auch, das war mir nicht immer so, wann kommen sie denn und wann sind sie nicht da? Also wann wird denn ein Service für mich erbracht? Das war mir auch relativ klar. Das nenne ich mal als Beispiel. Hattest du auch welche?
Es ist ein sehr schönes Beispiel mit sehr unterschiedlichen Punkten. Darüber können wir uns dann der definitorischen Sache nähern. Ja, letztlich da draußen behaupte ich ja immer, alles wird Service. Und an das, was ich mich erinnere, ist, meine Gattin hat mir letztes Jahr einen Gutschein so für einen Tauchschnupperkurs geschenkt. Und dazu brauche ich eine Tauglichkeitsbescheinigung, Untersuchung oder was auch immer. Ja, egal. Also das ist echt schwierig. Wie näherte ich mich der Sache? Logischerweise Internet.
Ja, nicht KI.
Ich stieß auf einen Arzt in durchaus verträglicher Nähe. freute mich darüber, dass ich online einen Termin buchen kann, wurde enttäuscht, weil für die Tauglichkeitsuntersuchung dies nicht online geht.
Ach, nur bestimmte Termine konnten online gebucht werden sozusagen.
Ja. Ich schrieb eine E-Mail, bekam eine Antwort von Schwester Elke, dass sie mir irgendeinen Termin anböte, und dann schrieb ich irgendwann zurück, ja, ah nee, jetzt ist er weg, ich soll mal die Telefonnummer schicken. Ich schickte die Telefonnummer. Sie rief irgendwann mal an und schrieb dann, sie habe mich nicht erreicht. Sie hat es aber auch nur einmal versucht. So, jetzt überlege ich, schreibe ich Schwester Elke nochmal eine E-Mail oder suche ich mir einen anderen Arzt?
Das, mal gucken, ob wir das zum Ende unseres Gesprächs auflösen
können. Das kann ich noch nicht auflösen, weil ich die Entscheidung noch nicht getroffen habe. Aber und auch
nee, an aber die wirkt ja jetzt in dir, meine ich. Vielleicht zum Ende unseres Podcasts ist sie einfach da, aus dem Nichts, weil das im Unterbewussten arbeitet. Ich würde mal was aufgreifen aus deinem Beispiel. Zu der Frage, also mit diesem leicht definitorischen Blick. Und zwar, vielleicht könnte ja ein guter Service, das ging mir so in meinen Gedanken vorab durch den Kopf, ein guter Service könnte ja mit einer klaren und verständlichen Definition des Service starten. Mhm. Ist das Teil eines guten Service, dass man klar weiß, was machen die? Und wenn jetzt auf der Homepage steht, also jetzt in deinem Beispiel, nee, hier diese Tauglichkeitsprüfung. Ich habe bewusst langsam gesprochen, damit ich es hinkriege. Also, wenn da jetzt steht, nee, für das Ding machen wir das hier nicht online, denn ist ja klar definiert.
Ja.
Was der Service ist ja klar definiert. Die sagen dir ja, nee, geht nicht online. Also, ja. Erbringen die jetzt nicht desto trotz. Du hast zwar Wünsche, die deren Service nicht abdeckt, das verstehe ich. Mhm. Aber deren Service ist klar definiert und das können sie auch, wie es klar definiert ist.
Ja, und das ist aus meiner Sicht der erste Punkt, der einen guten Service ausmacht, dass beide Seiten ungefähr die gleiche Vorstellung davon haben, ja, was mich denn erwartet. Warum sage ich ungefähr? Weil 100% wirst du nie hinkriegen. Mhm. Das heißt, die erste Aufgabe für mich als Service-Provider ist es, meine Leistungen ordentlich zu beschreiben. Und zwar so, dass es jemand da draußen versteht, um vielleicht ein bisschen Verbesserung bei dem Arzt da auf seiner Homepage zu ermöglichen, wäre es schon cool gewesen, vielleicht vorher zu sagen oder eine Auswahlmöglichkeit zu haben, sagen, wollen Sie Tauglichkeit oder wollen Sie was anderes?
Ja, yeah. Und hier ist die Telefonnummer, da kann man bei Tauglichkeit anrufen und da kann man online, was auch immer man dann passiert.
Wie auch ja, immer. Genau. Aber diese klare Definition, was ist Teil meines Services, was ist nicht Teil meines Services, was kann der Kunde erwarten, ist schon mal eine supi Voraussetzung dafür, dass alles andere dahinter vielleicht auch zu einem supi Service-Erlebnis führen könnte und damit zu einem guten Service, definitiv. So. Weil, wenn ich Klarheit darüber habe, was mein Service ist, dann kann ich nämlich hinten die ganzen Abläufe wesentlich besser gestalten, als wenn ich das nicht kann. Und da sind wir prinzipiell bei deinem Dachdecker, weil auch wenn du das Projekt genannt hast, aus deiner Sicht ist das ein Projekt, verstehe ich, einmalig. Kommt in 30 Jahren vielleicht wieder mal vor, keine Ahnung. Aber für den Dachdecker, wenn für den Dachdecker das ein Projekt ist, wäre echt mistig. Das heißt, für den ist es ja quasi ein Service, man könnte auch Productized Service dazu sagen. Das heißt, der kann von dem Moment, eigentlich schon vorher, aber gehen wir mal von dem Moment der Auftragserteilung aus, kann er ja genau sagen, was passieren muss. A, er muss die Dachziegel besorgen, er muss vielleicht die PV-Anlage besorgen, die du drauf haben möchtest oder was auch immer. Er muss seine Menschen disponieren, wann sie bei dir sind und dann dich darüber informieren, wann die da sind und so weiter und so fort. Das heißt, er kann den ganzen Ablauf vorplanen. Und auch das macht einen guten Service aus, weil wenn du in 30 Jahren wieder zu demselben Dachdecker gehst, willst du natürlich dasselbe Service-Erlebnis haben.
Oder er ist besser geworden, weil es andere Dinge gibt, dann nehme ich das auch mit. Aber ja, okay, aber also man definiert, also Punkt 1, was du gesagt hast, ungefähr das gleiche, weitestgehend das gleiche Verständnis.
Ja.
Punkt, wenn man den mal als zweiten nimmt, eine wiederholbare Planung dessen, was dann passiert. Und vielleicht ist man dann bei dem, was vielleicht auch alle Zuhörenden so bei der Umsetzung, also nach definitorischen Fragen, nach planerischen Dingen, irgendwann muss es ja auch darf es passieren. Und dann gibt's ja die Dinge, die wir alle vom Bauch her so etwas als, ne, ist das jetzt hier ein guter Service für mich? Dann kommen wir doch in diese Dinge, wie machen die das so, wie sie gesagt haben, ne, kriege ich schnell Antworten, wenn ich Fragen habe und so weiter. Also in diese klassischen, das ist so die, wenn man so die dritte Stufe mal so Umsetzung nennt, dann komme ich doch in diese klassische Service-Wahrnehmung, oder?
Ja, und an der Stelle würde ich gerne ein wenig bleiben, weil du hast in deinem Erlebnis da ja auch ein paar ganz wichtige Dinge genannt. Also erstmal grundsätzlich noch, die Umsetzung, die kann ich ja bei einem Service genauso gut planen. Bei uns in der IT kann ich sogar Teile davon automatisieren, vielleicht sogar den größten Teil davon. Aber dazu brauche ich erstmal den Prozess, die Abläufe. Shit in, shit out, wie immer. Und dann kommen halt wieder diese weichen Faktoren zwischen uns Menschen zum Tragen. Und die dürfen wir bei aller Automatisierung, bei aller, ich nenne die zwei Worte jetzt nicht, zwei Buchstaben nicht, dürfen wir die nie vergessen. Und das hast du wunderbar zwei Dinge genannt. Das eine war diese schnelle Reaktion aufgrund des gemeinsam präferierten Kommunikationskanales. Mhm. Das heißt, du wirfst irgendetwas asynchron rein und du bekommst relativ schnell, aber dennoch asynchron eine Antwort. Und das gefällt dir. Klar, das gefällt uns allen. Mhm. Auf der anderen Seite hattest du aber, und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, hattest du eine Unsicherheit. Wann kommen sie denn? Das wurde nicht ordentlich kommuniziert. Und das ist ein Punkt, damit können wir Menschen sehr schlecht umgehen.
Ist hier der Begriff Service, taucht hier vielleicht in zweierlei Hinsicht auf, oder? Der Teil dessen, was ich erhalte, also der Kern dessen, was ich tue. Ich hatte das sogar wirklich letzte Woche mit einem größeren IT-Dienstleister, wo es sagen wir mal, einen standardisierten Aufbau von Services ging. Mhm. Und das eine ist ja, da soll ein Dach hin, mit allem, was ne Product heißt, ja, wie auch immer man das nennt. Also da, du hast ja auch für diesen Vorgang das Wort Service benutzt.
Natürlich.
Und es gibt diese, ja, die Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Provider oder dem Dienstleister oder wie auch immer. Also ne, in den, sagen wir mal, standardisierten Elementen, die der Managed Service Provider letzte Woche hatte, der IT-Dienstleister, war Service Desk zum Beispiel drin. Das heißt, da taucht das Wort Service ja auch nochmal auf. Ist doch aber vielleicht ein bisschen was, also das ist diese, ne, wo, wenn wir hier bei der Kommunikation sind und Geschwindigkeit oder zumindest innerhalb dessen zu kommunizieren und zu leisten. Also da wird ja zweimal das Wort Service benutzt.
Ja.
Und es sind ja vielleicht, sind es unterschiedliche Dinge in deinen Augen. Macht's das kompliziert, weil in meinem Dialog mit dem IT-Dienstleister war es kompliziert, weil irgendwann ging es nämlich um das, was, sagen wir mal, was so ein Patchen eigentlich macht. Also dann wurde Service als Begriff benutzt, es ging aber nicht um den Service Desk, sondern eben um das, was wird denn da jetzt gepatcht und was ist es? Ist das der Service?
Ja. Meine Lieblingsdefinition für das Wort Service ist momentan: Der Service ist die Erfüllung eines definierten Kundenbedürfnisses. Der Kunde, bleiben wir dabei, will seine Server gepatcht haben, also habe ich irgendein Managed Patch Management. Hey. So. Das kann ich definieren, da kann ich reinschreiben, was ich will. Ich kann die Abläufe ordentlich definieren, ich kann die Prozesse aufschreiben, ich kann die Prozesse automatisieren, ich kann das wunderbar durchlaufen lassen. Das, was wir landläufig mit dem Begriff Service umfassen, ist dann häufig der Umgang mit Abweichungen. So nenne ich das dann. Also was passiert, wenn beispielsweise, ist bei uns letzte Woche passiert, was passiert, wenn während des Patch-Managements ein Server nicht wieder hochkommt? Das heißt, ich habe eine Abweichung von meinem geplanten Service Ergo habe ich da eine Abweichung vom geplanten Service. Ne, das war jetzt doppelt gemoppelt. Weil auch mit dieser Abweichung habe ich noch nicht mal eine User-Interaktion im ersten Schritt, sondern es ist eine Abweichung des geplanten Service und dementsprechend muss ich dann damit umgehen. Und zu jedem Service gehört dazu, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie gehe ich mit Abweichungen um.
Jetzt habe ich und das Service-Empfinden deines Kunden hängt doch genauso stark vielleicht an diesem Umgang, den du gerade beschrieben hast, mit dieser Abweichung, vielleicht gar sogar noch mehr als mit, Mensch, die Firma vom Robert, das läuft hundertprozentig immer durch. Da ruckelt's nie und wenn es ruckelt, kriege ich das gar nicht mit, weil die so gut sind, dass sie das irgendwie schon im Griff haben. Ne? Also ist dieser Abweichungsumgang das, was für den Kunden eines Services die Wahrnehmung eines guten Service ausmacht, vielleicht durchaus elementar, oder?
Natürlich ist das wichtig. Also ich sage auch immer, wenn wir Services designen, wir dürfen uns überlegen, wie gehen wir mit Abweichungen um? Weil verschiedene Abweichungen kennen wir. Vom Wesen des Services ist klar, im Patch-Management kann es immer mal wieder passieren, dass so ein Server nicht hochkommt. Also müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wollen wir gemeinsam damit umgehen? Wie wollen wir damit umgehen, wenn wir es zum Beispiel selber nicht hinbekommen, dass der Server wieder hochkommt? Wie sieht die Meldekette hinten raus aus? Wie sieht die Eskalation aus? Alles Mögliche. Und dann haben wir Abweichungen, die können wir nicht vorplanen. Insbesondere dann, wenn Menschen wieder mit ins Spiel kommen.
Also ich versuche nochmal, also in diesem definitorischen Blick, bevor wir auf vielleicht, wie ist denn der Markt überhaupt und was könnte man tun? Also wir hatten die klare Definition, den klaren, ne? Also erstmal, was kriegt der Kunde überhaupt? Das zweite ist dann, wie tun wir das, dass das gut geplant ist und vorbereitet ist? Dann kommen wir auf die Umsetzung, die hoffentlich gemäß dieser Definition ist und den Umgang mit Abweichungen, was du gerade sagst, den guten Umgang damit. Da sind wir bei Reaktion, Verständlichkeit, Kommunikation und diesen Aspekten. Würdest du sagen, dass sowas wie proaktiv, das ist nicht der Umgang mit Abweichungen, deswegen sage ich sowas wie proaktiv Ideen einbringen, dass man sagt, Mensch, den Service kann man jetzt auch den Patch-Service drei Jahre laufen lassen. Aber lieber Kunde, wir hätten hier, die Technik haben drauf, ich hätte ja mal eine Idee, wie wäre es, das und das noch zu verändern. Würdest du sowas sagen, das gehört auch zu gutem Service dazu, dass man an einer Verbesserung auch als Provider interessiert ist?
Das kommt jetzt ein bisschen darauf an. Grundsätzlich ist die Antwort ja. Aber jetzt kommt halt der Unternehmer um die Ecke. Ist jetzt die Frage, wie präsentiere ich das meinem Kunden? Mache ich das im Service mit? Coole Sache. Ist für den Kunden supi. Oder sage ich ihm, naja, das ist jetzt hier das ganze Operations-Ding. Wenn wir mal bei MSPs jetzt bleiben, das ist das ganze Operations-Ding. Da kümmern wir uns drum. Das und das und das machen wir. Und wär's nicht cool, wenn wir da auch vielleicht noch ein bisschen einen strategischen Blick drauf haben? Oh, guck mal, da haben wir hier einen, nennen wir ihn jetzt mal VCIO. Service für dich. Das muss ich natürlich entscheiden, aber diese zukunftsgewandte mir fehlt ein Wort. Diese zukunftsgewandte Sicht auf den Service ist wichtig, weil wenn ich das nicht mache als Provider, dann macht es vielleicht ein anderer, der mich dann als Provider verdrängt.
Und vielleicht nur um den Reigen zu schließen, eine Transparenz, das ist das, was mir noch eingefallen ist, dass der Kunde sozusagen der Service läuft. Wir sind jetzt nicht bei Abweichungen guter Kommunikation dazu, aber dass der Kunde jederzeit auch weiß, wo das Ganze steht oder dass man Service Review Meetings macht oder was auch immer, ne, als Teil des Service, ne, das glaube ich kann den Kreis von Definition am Anfang über die, ne, Zwischenelemente und zur Abrundung könnte doch, ne, eine Transparenz, eine Dokumentation, ein regelmäßiges Review Vielleicht hat der Kunde ja auch Ideen oder Wünsche daran, ne, die man weiter bearbeiten kann. Das würde ja noch den Kreis schließen, oder?
Definitiv. Das gehört aus meiner Sicht dazu. Allerdings muss man halt dann den unternehmerischen Teil, den kaufmännischen Teil drauf schauen und gucken, wie verkaufen wir das? Machen wir das als Teil des Service oder machen wir das nochmal als zusätzlichen Teil?
So ist es.
Genau.
Dann lass uns doch mal vielleicht zum nächsten Schritt gehen, nämlich wie ist wohl so die Lage zwischen jetzt nicht Dachdeckerfirmen oder Ärzten, das waren zwei gute Einschläge, aber wir haben uns ja herangetastet durchaus zu IT und IT-Dienstleistern und deren Wirken hin zu ihren Kunden.
Ja, Herr Kaiser, wie ist denn der Status der Nation?
Zwei Dinge sind mir durch den Kopf gegangen. Wir waren nämlich auf der gleichen Tagung, lieber Robert, in Düsseldorf, vor wenigen Wochen. Und da gab es eine Studie, wonach Kunden entscheiden, mit wem sie als Managed Service Provider. Denn es war jetzt nicht explizit die Frage, wie bist du mit deinem Service zufrieden? Aber nichtsdestotrotz sind mir da zwei Sachen bei der Frage, wie zufrieden sind sie denn wohl eigentlich, durch den Kopf gegangen. Das erste ist, seit Jahren, ich glaube, ich bin das 11. oder 12. Mal auf dieser Tagung gewesen, seit Jahren ist der allererste Gewinner, wonach entscheiden sie es, einfache und unkomplizierte Zusammenarbeit. Das steht immer ganz oben und da kommt irgendwo x Punkte weiter drunter, Einhaltung der SLA. Guter Preis, ne? Also erstaunlich. Und da werden ja Kunden, Kunden befragt, nicht IT-Dienstleister. Also, irgendwas scheint da zu stecken. Das ist das eine, was ich mitgenommen habe. Und das zweite, es wurden in unterschiedlichen Umsatzklassen wurde die Zusammenarbeit bewertet und die Qualität des Service und die Zufriedenheit mit dem Service Provider. Und es gab, und das hatte ich in den Jahren vorher mindestens mal nicht wahrgenommen, es gab einen großen Unterschied, dass die Unzufriedenheit wirklich dramatisch, in meinen Worten, gesunken ist, je größer die Dienstleister wurden. Das zumindest, also die Durchschnittswerte, wie zufrieden sie waren, wirklich eine Klasse schulnotenmäßig, also mit zwei Noten schlechter, in den wirklich großen Umsatzkategorien. Also das mal so als, ich würde mal behaupten, es ist keine grundsätzlich durchgehende Zufriedenheit da.
Ja. Korreliert das nicht so ein ganz klein wenig miteinander, zumindest in meiner Erfahrungswelt? Am Anfang meines Berufslebens habe ich ja mit einem der größten deutschen Provider gearbeiten müssen als Kunde. Ja, der hatte nun mal seine eingefahrenen, uralten Prozesse, Kundenschnittstellen. Ich rede bewusst langsam. Und ich habe dann selber für einen MSP, damals noch Systemhaus, gearbeitet, der nicht bei weitem so groß war und wo ganz viel Wert darauf gelegt wurde, im Sinne des Kunden zu handeln. Siehst du die Korrelation auch?
Ja, das ist nochmal, ich glaube, das haben wir auch im heutigen Geschäft, auch wenn das wahrscheinlich nicht ganz so große Herstellerangebote sind wie das, was du gerade beschreibst, aber das, sagen wir mal, die Servicekultur oder Haltung zu Service darf sich durch die ganze Kette ziehen, denn ich mache ja vieles nicht mehr alleine heutzutage. Ich basierte immer schon auch als Systemhaus, wenn man denn da namentlich unterscheiden möchte, auf Herstellern, die Dinge machen und auch für ihre Sachen einen Service bieten dürfen. Ja. Und mittlerweile ist das, was ja die Hersteller zuliefern, selber schon ein Service, der inklusive Dienstleistung bis zum Kunden durchgeroutet wird an der einen oder anderen Stelle. Und da darf es für den Kunden, da sollte es ja keinen Unterschied machen, ob das der Haustechniker im Büro 13 macht oder tatsächlich der Hersteller. Also ich glaube, ich würde im Positiven sagen, jetzt nicht auf die Größenunterschiede, aber auf dieses Durchrouten von Herstellerdingen, da tut sich was. Dass
doch
es also, für den Kunden besser wird.
Entschuldige, dass dir ins Wort fällt. Doch, der Größenunterschied ist, der ist einfach da. Der muss sogar da sein. Weil je größer ich als Anbieter werde, umso mehr Strukturen muss ich selber aufbauen, damit mein Geschäft stabil funktioniert. Hatten wir ja schon mal so eine Folge, wo es um Wachstumsschmerzen geht.
Korrekt.
Und mit jeder Strukturebene, die ich einziehe, egal ob die Struktur jetzt Prozess oder Organisation oder was auch immer ist, werde ich weniger flexibel. Weil heute, also ich kann ja immer bei uns vor der eigenen Haustür kehren. Heute ist es nach wie vor bei uns so, wenn ein Kunde was hat, dann kann er mir gerne per Teams eine Nachricht schicken. Und wenn ich nicht gerade im Urlaub bin, hat er innerhalb von einer Viertelstunde höchstens eine Antwort. Außer wir sind jetzt hier bei der Podcast-Aufnahme, dann natürlich nicht. So. Aber irgendwann, wenn es dann Menschen gibt, die hauptamtlich sich um Kunden kümmern, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr so ganz so schnell sein. Zumindest zeigt das die Erfahrung aus den unterschiedlichen Häusern, in denen ich gearbeitet habe. Und von daher wird das definitiv passieren. Und diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, hemdsärmliche Kommunikation, die wird mit wachsender Größe eines Providers wegfallen.
Das ist so.
Ja, leider.
Die Frage ist, ob nichtsdestotrotz, das war meine Wahrnehmung, das Bewusstsein für die Wichtigkeit eines guten Service gewachsen ist.
Dem ist wahrscheinlich so, ja.
Wenn wir da schon jetzt bei so ein bisschen bei der Umsetzungsfacette und auch ja größeren Partnern, mit denen man arbeitet. Wie schätzt du denn das Element der, sagen wir mal, Digitalisierung in der Serviceerbringung ein? Es hat jetzt niemand gesehen, außer mir in dieser Sekunde, weil wir hier beide im Aufnahmestudio sind sozusagen. In Roberts Gesicht hat sich was bewegt. Also vielleicht nehme ich noch den Aufhänger, was du sagtest, ne? Je größer man wird, desto standardisierter wird es, desto auch berechtigterweise unflexibler wird es. Und das könnte ja damit einhergehen auch, dass Dinge durch Portale, durch Automatisierung, KI und weniger human gelöst werden, bis hin zu Chatbots und keine Ahnung was. Also wie siehst du dieses Feld, was ja, ganz kurz noch den Satz, wir hatten ja eben Service einmal in der Richtung, was kriegt der Kunde? Und dann sagtest du ja Umgang mit Abweichungen als ein Beispiel, wo auch das Servicegefühl zumindest des Kunden entsteht, nicht nur wie es den Patchen definiert, sondern wie ist dieser Umgang mit den Abweichungen. Wie siehst du diese Ecke, diese jetzt nicht den Service selbst, deswegen habe ich nochmal unterschieden, ich bin an der anderen Ecke, ne?
Ja, ich bin bei dir, ich sehe dich.
Wie siehst du da diesen Digitalisierungshang?
Also das Thema haben wir ja in der IT schon ewig. Egal, ob ich jetzt zum Managed Service Provider schaue oder ob ich in die interne IT schaue, dieses Denken, Nutzer, bleib mir fern, mach ein Ticket auf, schreib eine E-Mail oder geh dort ins Portal, die haben wir ja schon sehr, sehr lange. Auch unabhängig von den Größen.
Ja.
Und das wird den Kunden danach auch als Vorteil verkauft. Aus meiner Sicht ist es in einem gewissen Teil der Fälle ein Nachteil. Und das wird aus meiner Sicht, ich erkläre auch gleich warum, wenn du möchtest, wird auch aus meiner Sicht durch mehr Automatisierung oder durch mehr künstliche Intelligenz, Sprachsynthese, wird es nicht wirklich besser. Weil wir dürfen immer zwei unterschiedliche Vorfälle unterscheiden. Wenn es während des Operations zum Kontakt zwischen Service Provider und Kunde kommt. Mindestens zwei, aber die zwei sind jetzt relevant. Das eine ist die von mir liebevoll genannte Umgang mit Abweichung. Es geht irgendwas nicht. Ich kann nicht drucken. Heute Morgen, wir haben für die neue Kollegin eigentlich einen Cloud-PC deployed. Ging nicht, war nicht da. Scheiße, was machen wir jetzt? Ist natürlich nicht schön für die neue Kollegin, wenn sie jetzt ihren Cloud-PC gerade nicht hat. Und in den Fällen finde ich es total wichtig, dass ich als Kunde die Möglichkeit habe, einen Menschen anzurufen. Weil ich verstehe das, was da passiert, ja jetzt gerade nicht. Ich will ja drucken. Ich muss ja irgendwie wahrscheinlich für die Vorstandssitzung heute Nachmittag muss ich irgendwelche Dinge ausdrucken. Mhm. Das heißt, für mich in meiner Welt ist das ein Problem. Und da ist es ja eigentlich total cool, wenn am anderen Ende jemand ist und sagt, hey, alles klar, erzählen Sie mal, worum geht's denn? Oh ja, das ist echt scheiße. Bis heute Nachmittag, alles klar, da weiß ich, es ist dringend, ich gebe es entsprechend an die Kollegen weiter. Das erzeugt aus meiner Sicht ein anderes Gefühl bei dem Menschen, der gerade das Problem hat, als wenn er jetzt per E-Mail da was wegschickt und dann eine Mail kriegt, hey, vielen Dank, wir haben Ihr Ticket bekommen, wir kümmern uns.
8315 ist Ihre Nummer.
Genau. Oder auch beim Chatbot, der vielleicht auch sagt, oh, das ist aber scheiße jetzt gerade. Aber es ist halt kein Mensch. Mhm. So. Also diese menschliche Interaktion bei Abweichungen finde ich total wichtig. Wie siehst du das, bevor ich dann noch zum zweiten Teil was sage?
Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass also die Parameter, nach denen man vielleicht als Provider überlegen kann, wie durchdigitalisiere ich das und wo gebe ich auch andere, biete ich andere Wege an, hängen, glaube ich, mit der, ich denke da immer an Amazon und ich bin mit Amazon wirklich hoch zufrieden und da ist ganz, also was den Service angeht und wenn ich mit denen kommuniziere und das ist alles total digital. Es geht aber nicht um einen komplexen Dienst. Es geht um was ganz Einfaches. Ich habe hier eine Schere, die schneidet nicht, die muss zurück. Also da, wo die Leistung total simpel ist, glaube ich, ist das Potenzial, das durchzudigitalisieren, deutlich höher. Das darf man nicht so pauschalieren und sagen, ob wir, ne? Also die Komplexität der Leistung. Und das Zweite ist was du gerade sagtest, die Kritikalität des Vorfalls sozusagen. Wie wichtig ist das für mich? Das sind die beiden Parameter, nach denen ich den Zugang und auch, wo habe ich Menschen, die das gut können, die mit dem Gegenüber gut kommunizieren können, tatsächlich auch brauche, bei unkritischen, einfachen, logisch, ne, eben nicht. Und im Quadrant komplex und Abweichung, da glaube ich, sind Menschen super. Und im Übrigen, bei Amazon gibt's ja immer, oder wollen Sie einen Rückruf, klicken Sie hier. Ne? Und ich kriege dann auch relativ schnell einen Rückruf, wenn ich das will. Das heißt, das ist ja hybrid und damit zu dir zurück sozusagen. Man könnte, wenn man durchdigitalisiert oder da mehr macht oder vielleicht auch irgendwo mal erkennbar ja ein Chatbot ist, ob jetzt per Text oder per Sprache, könnte ja trotzdem Knopf irgendwo sein oder wollen Sie einen Rückruf von einem Menschen? Und dann kann das der Kunde selber entscheiden, wie er es hätte.
Ja, das ist genau richtig, was du sagst aus meiner Sicht. Ich stimme dir zu. Und du hast den zweiten Teil in denselben Topf geworfen. Das ist aber nicht schlimm. Dort ist mir halt wichtig, dass wir unterscheiden. Weil vieles, was bei Amazon stattfindet, sind Standardvorgänge. Nennen wir im Service Management Service Requests. Das heißt, da will einer was zurückschicken, kriegt sein Label nicht. Das ist zwar für ihn eine Abweichung, aber für mich als Provider ist das was Vordefinierbares. Das kann ich eins zu eins definieren, wie das funktioniert und was da passieren muss. Kann ich sagen, was der Chatbot sagen soll und so weiter. Das ist hochstandardisiert. Das Gleiche haben wir ja als IT-Dienstleistende auch. Wir haben, was weiß ich, einen neuen Nutzer anlegen. Wir haben ein neues Postfach. Wir haben irgendwelche Berechtigungen. Was weiß ich, was da alles je nach Service für Service-Requests sind. Und da ist eine asynchrone Kommunikation über ein Ticketsystem oder ein Chatbot völlig adäquat, weil ich sicherstellen kann, aufgrund dessen, dass ich den Prozess ordentlich definiere, dass ich die Parameter, die ich brauche, abfrage, kann ich sicherstellen, dass das durchläuft.
Das ist ja auch keine Abweichung in dem Sinne, wie du, meine ich zumindest, wie du eben ja Abweichung reingebracht hast, ne?
Korrekt. Also es ist halt wichtig, also im Service-Support wird das halt alles immer alles in einen Topf geworfen. Genau, es ist ein Ticket. Deswegen ist diese Unterscheidung total wichtig. Es gibt Vorgänge, da ist eine synchrone Kommunikation mit einem Menschen supi. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Vorgänge, da ist eine asynchrone Kommunikation mit wem auch immer völlig adäquat für alle Seiten. Und jetzt kommen wahrscheinlich vielleicht Kommentare, ja, aber die KI kann doch gleich Lösungen anbieten als Chatbot und so. Ja. Bei denen dann wahrscheinlich ein Großteil der Nutzer verzweifelt aufgibt, weil die Vielfalt der Möglichkeiten viel zu groß ist und zu unspezifisch. Zumindest, wenn ich nicht eine sehr gute Dokumentation für meine eigenen Umgebungen dahinter habe.
Also in den Fällen, wo jetzt nicht nur die Handhabung zu ändern ist, also, ne, also haben sie schon mal dahin geklickt oder das schon mal ausprobiert oder so, sondern wo tatsächlich am Service selbst was zu tun ist. Das ist doch, also liegt es an der Nutzung der Service oder ist tatsächlich im Service selbst, in der Erbringung etwas? Mhm. Das wird ja die andere Seite nicht entscheiden können. Das ist ja, ja nur, das ist der Anwender, ne? Der Kunde, ja. Die Kundin. Insofern, ich glaube auch, eine Entscheidungsverlagerung zum Kunden hin, halt, glaube ich, ist vielfach als Service Provider schwierig, wenn es denn probiert wird.
Ja, naja, das gibt's ja Wege, damit umzugehen. Zu sagen, hey, guck mal, wenn du was hast, lass mich anders machen. Irgendwann habe ich mal den Vergleich bei so einer Schulung gewählt. Die IT-Nummer rufen sie dann an, wenn sie im normalen Leben die Feuerwehr oder den Rettungswagen anrufen würden. Wenn sie aber ein Umzugsunternehmen brauchen oder ein Angebot vom Handwerker, was auch immer, dann nehmen sie hier das Portal. Also da kann man schon die Menschen sensibilisieren dafür, aber es ist ja nicht schlimm, wenn einer für was anderes auch noch anruft. Das ist ja nicht schlimm. Dann kann man ja freundlich darauf hinweisen, hey, wir brauchen dafür eine ganze Reihe von Informationen und damit wir nichts vergessen, haben wir dort mal was vorbereitet. Ich schicke Ihnen den Link.
Jetzt vielleicht mal spontan abgetaucht in den Fall, der Kunde entscheidet sich zum Anruf.
Ja.
Ja? Und macht dann ja vom... Bei jedem dieser Anrufe hat der Kunde am Ende doch auch ein Gefühl,
ja,
hatte ich jetzt hier gerade ein gutes Serviceerlebnis oder nicht?
Ja.
Und da kommen ja mehrere Dinge zum Tragen. Also vielleicht die Kompetenz des Menschen, den ich anrufe, die fachliche Kompetenz, ist alles Kompetenz im Zweifel, aber das Fachliche auf der einen Seite und das Kommunikative auf der anderen Seite. Da habt ihr bestimmt viele Erfahrungen auch bei euch. Gibt es da was, wo du sagst, damit der anrufende Mensch beim Kunden nach 5 Minuten oder 7, wie lange auch immer dieses Gespräch dauert, denkt, wow, cool, das sind aber gute Leute hier. Woran hängt das im Wesentlichen?
Ich bin mir relativ sicher, aber Disclaimer, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen. Ich glaube, das hängt weniger an der fachlichen Kompetenz, als wir alle denken.
Da schließe ich mich mal an.
Danke. Das hängt einmal, und das kommt ganz vorne, das fängt schon alleine mit der Einstellung. Wie gehe ich ans Telefon zusammen? Boah, scheiße, jetzt ruft der Sieber wieder an. Ey, der ist doch der Dau vorm
Herrn. Letzte Woche, was war es für ein Kackgespräch, ne? Hat der genervt.
Ja, genau.
Geh du mal ran, Jürgen. Ich nehme den nicht.
Genau, so, die Einstellung. Es muss ja noch nicht mal so sein. Es ist doch, ach scheiße, ich bin hier gerade in der Migration, jetzt klingelt das Telefon.
Ja.
Selbst da kann es ja schon sein. Aber es gibt beides.
Ja.
Also diese Einstellung. Mhm. Und ich hatte heute Morgen das Willkommensgespräch mit einer neuen Mitarbeiterin bei uns, sondern vornehmlich bei uns dann hier dieses Dispatcher-Service erbringen wird. Und ich habe ihr relativ am Anfang des Gespräches gesagt, Das Wichtigste ist die Zufriedenheit der Menschen, die hier anrufen. Das entscheidet darüber, ob unser Kunde erfolgreich ist und ob wir erfolgreich sind. Und dann habe ich ja halt ein bisschen auch in die Richtung erzählt, was wichtig ist. Also diese Einstellung hat sie, sonst hätten wir sie nicht eingestellt. Das Zweite ist dann, wie kommuniziere ich? Bin ich ruhig? Bin ich gelassen? Strahle ich diese Ruhe aus? Und vor allem strahle ich aus, lieber Anrufer, liebe Anruferin, ich nehme dich ernst. Ich verstehe, das, was du jetzt hier gerade schilderst, ist für dich ein Problem. Mhm. Auch wenn ich, und da gehe ich in meine persönliche Vergangenheit zurück, sage ich, ach scheiße, warum rufen die ihn jetzt deswegen an? Das ist dann nix. Mhm. Ja, wenn E-Mail nicht geht, na, dann können sie endlich mal arbeiten. Nein. Ernst nehmen, ordentlich kommunizieren, schauen, wo ist der Mensch, was braucht er jetzt gerade? Also diese heißt das emotionale Intelligenz? Ja, oder?
Die gibt es. Es gibt auch noch das Wort mit E, Empathie.
Ja, das wollte ich gerade vermeiden. Aber ach ja, so, empathisch.
Das wusste ich nicht.
Nee, ganz ehrlich.
Du musst mir mehr Zeichen geben.
Nee, Empathie. Oder wie kommuniziere ich mit den Menschen? Also diesen Willen zur Kommunikation, der gehört auch noch mit dazu. Und dann wissen die Menschen, und das ist das, was am Ende entstehen muss, und dazu brauche ich nicht wirklich fachliche Kompetenz. Am Ende haben die Menschen das Gefühl, okay, der hat mich verstanden, die hat mich verstanden. Und ich habe den Eindruck, sie kümmern sich drum. So. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende.
Jetzt, ich habe noch was anderes, das muss ich mir merken, aber ich versuche erst an einem, jetzt kommt
das für dich aufschreiben.
Das ist sehr empathisch von dir, Robert. Jetzt kann es doch vorkommen, dass der Mensch, der diesen ersten Anruf entgegengenommen hat, das nicht löst. Ja, also das ist irgendwo zu wem auch immer in der weiteren Bearbeitung geht. Hast du da vielleicht eine Hilfestellung? Da gibt's ja mehrere Fragen jetzt. Wer ist in der Verantwortung, wenn das da hopp, hopp, hopp macht für die Lösung? Und wer hat die inhaltliche Verantwortung, wer hat die kommunikative Verantwortung? Dann wird's ja manchmal auch an die erstannehmende Person zurückgespielt. Sagt du was? Wie kann man diesen Prozess jetzt als Dienstleister, denn der, wie du ja auch sagst, oder wo wir uns einig waren, der ist ja total wichtig, dass die Zufriedenheit, wie du sagst, dass der Kundin des Kunden dann da ist, auch bei so einem Hin- und Herhoppen weiter erhalten bleibt.
Bevor ich das beantworte, möchte ich zu dem Vorgang an sich noch was sagen. Weil aus meiner Sicht ist das ein sehr weit verbreiteter Trugschluss, dass die Erwartungshaltung der Anrufenden ist, dass ihnen jetzt sofort geholfen wird. Das Ziel, was ein Mensch hat, der jetzt anruft, weil er irgendeine Störung hat, weil irgendwas nicht geht, ist primär, er will es loswerden, dass sich jemand drum kümmert, dass es geht. Weil das ist insofern wichtig, weil das hat ja hintenrum Auswirkungen A, auf die Qualifikation der Menschen, die wir da hinstellen, und B, auch auf den Ressourcen, auf den Ressourceneinsatz.
Also er möchte, kann man sagen, er möchte vertrauen, dass eine Lösung gefunden wird.
Richtig.
Also diese Vertrauensbildung ist das Entscheidende, dass ich dann am richtigen Ort gelandet bin.
Ja.
Oder?
Ja. Und vielleicht hat er jetzt gar nicht oder sie gar nicht die Zeit, dass wir da irgendwie eine Viertelstunde, halbe Stunde Lösungsfindung am Telefon machen. Das weiß man ja nie, aber man lässt es ja dann häufig über sich ergehen. Also dort, ich glaube, das ist etwas, das machen wir aus unserem technischen Willen, dass wir sagen, hey, den muss sofort geholfen werden, aber da bin ich manchmal etwas skeptisch an der Stelle. So, das dazu. Jetzt ist das eine sehr gute, vielen Dank, Frage und Gedanke, was machen wir denn jetzt mit Tickets, die weitergeleitet werden? Grundsätzlich darf man sich entscheiden, aus meiner Sicht, wandert die Verantwortung mit oder bleibt sie im Service Desk? Mhm. Beziehungsweise im Systemhausumfeld ist es ja häufig so, dass es dann sowas wie eine Disposition gibt, also Menschen, der sich darum kümmert. Also grundsätzlich, Punkt 1, es muss festgelegt werden, wo diese Verantwortung ist. Am Ende ist es mir persönlich völlig egal, solange es funktioniert. Mhm. Es funktioniert, ich erlebe Organisationen, da funktioniert es damit, dass es die zentrale Verantwortung gibt, und es funktioniert damit, dass es eine dezentrale Verantwortung gibt. Also, dass die Verantwortung mit weiterläuft. Jetzt muss ich mir dazu natürlich meine Leute angucken. Wie kommunikationswillig sind die denn? Und wie stark sind sie ausgelastet? Und so weiter. So, dass es, und das ist dann eher im MSP-Umfeld, häufig eine sehr gute Idee ist, da jemanden zu haben, der auf diesen Ticketprozess draufschaut. Und der guckt, wird das Ticket innerhalb der vereinbarten Zeit bearbeitet, kriegt der Kunde eine Rückmeldung, wird das Ticket auch geschlossen und so weiter. Also eine klassische Disposition, um da hinterher zu sein. Wogegen ich absolut bin, ist so ein Ansatz, der meine ganze Zeit lang propagiert wurde, Kommunikation nur über den Service Desk. Mhm. Also sprich, ich leite das Ticket an dich weiter, du bearbeitest es, schreibst irgendwas rein und ich muss dann den Nutzer anrufen und ihm das, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich nicht gemacht habe, irgendwas erzählen, ich kriege wieder eine Rückfrage, schreib das Ganze wieder ins Ticket rein, gebe es dir wieder zurück und so weiter. Nein, mach das bitte nicht. Wer das Ticket bearbeitet, der hat auch mit dem Kunden zu kommunizieren. Punkt.
Im Zweifel auch per Telefon, auch wenn man
sehr gern sogar
Second Level oder wie auch immer Consulting, wie auch immer das Team jetzt heißt bei euch, die ihr Managed Service Provider seid. Das, was, glaube ich, Robert, du eben auch mit Haltung und Einstellung zum Kunden. Ja, das dürfen auch dort die Menschen haben. Definitiv. Und dann eben auch mit dem Kunden sprechen.
Und diese Disposition dann, wenn ich das so habe, wie ich das gerade beschrieben habe, dass ich das zentral habe, die ist verdammt wichtig. Und es ist auch total spannend, was da manchmal für eine Dynamik passiert. Das ist ja auch etwas, was wir für unsere Kunden erledigen als Service. Und es ist total spannend, wenn dann Menschen in den Unternehmen um die Ecke kommen und sagen, ey, sagt mal, können wir noch hier genervt werden? Können wir noch da eine Erinnerung bekommen? Könnt ihr da noch gucken? Das ist dann auch eine totale Entlastung. Also streichen wir mal das total bitte. Es ist eine Entlastung, wenn es eine ordentlich funktionierende Disposition gibt. Für die Menschen. Das ist dann quasi vielleicht so ein bisschen wie das Stream im Social Media. Ich krieg gesagt, was ich jetzt machen soll. Bis zum gewissen Punkt.
Mhm. Ja. Also wir
hatten. Du hattest noch einen Punkt, den ich mir nicht aufschreiben sollte.
Wie bitte?
Du hattest noch einen Punkt, den ich nicht aufschreiben sollte.
Genau, da wollte ich jetzt. Den jetzt zumachen. Also wir glauben, dass die Kommunikation von Mensch zu Mensch heute wichtig ist und weiter wichtig bleiben wird. Mhm. Und jetzt vielleicht so zum Abrunden. Was kann man jetzt also als zuhörender Managed Service Provider, IT-Dienstleister tun, wenn man ja die Servicequalität nach draußen hochhalten oder weiterentwickeln möchte? Mhm. Und da möchte ich einen als meinen allerersten Gedanken reinschmeißen mal. Und der ist so ein bisschen wie bei Führung. Ich wage noch mal einen Vergleich aufzumachen. Also wer eine Führungskraft wird und sich selbst nicht gut führen kann und total unordentlich, was auch immer man da alles in Führung rein definiert, der wird es auch schwer haben, andere Menschen zu führen. Ja. Und das genommen als Beispiel, wenn ich nach außen einen tollen Service erbringen möchte und die Haltung dazu haben möchte, könnte ich ja auch damit anfangen, dass ich intern erstmal dafür sorge, dass wir alle 15, 25, 110, wie viel auch immer, dass wir das, was wir als guten Service verstehen, uns intern miteinander aber verpflichten, so auch miteinander umzugehen. Also ich könnte erstmal, ich glaube, dass es schwierig wird, nach außen einen tollen Service zu machen, wenn nach innen drin niemand auf Mails antwortet oder keine Ahnung was passiert. Ja. Das war der, den ich einmal noch reinwerfen wollte, und ich hoffe, ich habe einen halbwegs passenden Punkt gefunden.
Ja, Da sind wir wieder bei dem Einstellungsthema. Und das jetzt, da du das gerade sagst, es ist total spannend, weil ich da merke, ich habe ja vorhin gesagt, wenn ein Kunde mich antickert, wenn irgendwas ist oder so, ich bin da immer relativ schnell. Aber das bin ich intern zu meinen Kollegen auch.
Ja.
Das merke ich jetzt gerade. Also das funktioniert genauso, wenn
weil es eine Grundhaltung von dir ist.
Ja. Wahrscheinlich.
Ein Mensch möchte was und der ist weder schlechter noch besser, ob der das intern, genau. Wo der wohnt. Das spielt doch keine Rolle.
Ja. So. Ja, spannend. Danke für die Erkenntnis.
Och. Aber jemand, du könntest andersrum gucken. Jemand, der intern sehr wenig antwortet, unorganisiert ist, etc. Und das will ich nicht als sein Verschulden vielleicht. Ist er überhäuft mit Aufgaben, kriegt sie ausdividiert. Aber der wird doch kaum in der Lage sein, einem Kunden bewusst und adäquat einen tollen Service zu liefern. Also es ist zumindest schwierig.
Wahrscheinlich nicht. Könnte etwas schmerzhaft für den Menschen werden. Das ja durchaus.
Ja.
Ja. Okay, wenn wir jetzt gerade bei der Aufzählung sind, was so wichtig ist, dann möchte ich da die Nummer 2 einwerfen.
Ja.
Und das ist die kontinuierliche Verbesserung. Und damit eingerahmt der Umgang mit Abweichungen am Service. Also aus einer Abbringersicht.
Mhm.
Das ist auch etwas, das sage ich auf jeden Fall in jedem Gespräch, wenn die Mitarbeitenden neu sind, und das sage ich zwischendurch auch immer wieder. Wenn dir etwas auffällt, was gestern funktioniert hat und heute nicht mehr funktioniert, sag Bescheid. Wenn dir auffällt, wenn du dir die Frage stellst, warum machen wir denn das? Ist doch sinnlos. Sag Bescheid. Wenn dir irgendwas auffällt, was wir anders oder besser machen können, sag Bescheid. Weil jemand, der für einen Service verantwortlich ist oder für einen Prozess, der hat eine absolute Scheuklappensicht drauf. Wer jeden Tag in dem Prozess arbeitet, hat eine ganz andere Sicht drauf. Und das brauchen wir, um immer und immer besser zu werden. Und wir brauchen auch die Sicht unserer Kunden drauf. Also mit denen dürfen wir auch ab und zu mal darüber reden.
Ich hatte, ich weiß nicht, vor 5, 6 Wochen ein Aspekt, ich schweife ab, aber bitte lass es zu, bei LinkedIn gepostet, und zwar hat Google versucht, mit vielen Daten zu untersuchen, was ein mega erfolgreich, ein High-Performance-Team von einem Mediocre-Performance-Team oder Schlecht-Performance-Team unterscheidet. Und die Kultur, offen Feedback zu geben, ja, offen sprechen zu können, die Sicherheit, also Google nannte das dann psychologische Sicherheit.
Ja. Ja?
Also das war, und das ja datengestützt jetzt, nicht als Meinung oder sonst was, sondern die haben hunderte von Leuten befragt, weil sie einen Unterschied wissen wollen. Es gab 5, aber von den 5 auf Top 1, der wichtigste Unterschied war, habe ich intern eine Atmosphäre der psychologischen Sicherheit, wo Menschen, genau das, was du sagst, ne, zurück zum Punkt, nicht lange drüber nachdenken, oh, kann ich das jetzt sagen? Wird hier mein Chef, wenn ich jetzt meinem Chef oder wem auch immer was sage, uiuiui, das könnte für mich negative aus. Ja, wenn das drin ist im Miteinander, dann entsteht eben das, was du kontinuierliche Verbesserung, lernende Haltung, dann wird das nicht passieren. Ne?
Ja, definitiv. Und auch das ist ein Grundsatz, den ich heute Morgen wieder kommuniziert habe, mir ist das Konzept schuld.
Das ist so moralisch, darum geht's nicht. Ne?
Wenn wir fragen, was ist passiert und warum ist es passiert, dann geht es darum, ob wir zukünftig die Abweichung eher erkennen oder ob wir sie vermeiden können. Weil bringt mir, ja toll, dann weiß ich, dass Sieber ist schuld. Hm, und, was mache ich jetzt?
Müssen wir dem Sieber helfen? Oder kann dem nicht mal einer helfen?
Genau, ist dem überhaupt noch zu helfen?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Okay.
Nein, also das ist auch so, das sind zwei ganz wichtige Punkte, die wir jetzt gerade erarbeitet haben. Also dein erster Punkt.
Bei sich selbst anfangen, na, auch intern.
Und der zweite Punkt, kontinuierlich verbessern. Und letztlich führt aber beides auf eins zurück, das ist die innere Haltung. und die Grundsätze unserer Organisation. Und dann kommen natürlich die Dinge, die wir heute eingangs genannt haben. Wir müssen erstmal überhaupt wissen, was ist unser Service.
Absolut.
Der Kunde muss es verstehen. Wir können das, was fest ist, was designbar ist, können wir ordentlich designen. Das können wir automatisieren, das können wir messen, das können wir verbessern. Und wir dürfen vordenken, was passiert bei Abweichungen. Und dort dürfen wir gerne unterscheiden, ist das jetzt was, wo der Mensch einen Menschen sprechen möchte oder wo es völlig adäquat ist, dass da eine Maschine ist. Und wenn das ineinander spielt, ich glaube, dann ist die Erfolgsaussicht, dass wir dann coolen Service liefern können, durchaus gegeben. Wenn jetzt noch der Preis stimmt. Aber spannend, über den Preis haben wir noch nicht gesprochen, was einen guten Service ausmacht. Weil das kommt erst relativ am Ende, glaube ich, oder? Wie siehst du das?
Ich habe noch eine ganz wirre These, aber dann knacken wir vielleicht die Stunde. Höherpreisig ich bin, desto leichter werden die Kunden mit mir zufrieden sein, weil sie im Kopf eine Konsistenz brauchen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Also sie werden weniger meckern, wenn ich unfassbar viel Geld nehme. Wenn ich eher in der Billigschiene unterwegs bin, dann habe ich ganz viel Gemeckere, weil ich vielleicht einen preissensiblen habe, wie auch immer. Also meine These ist, mehr Geld nehmen, weniger Gemecker als Automatismus.
Ein sehr spannender Punkt. Darf ich übersetzen, so wie ich es gerade verstanden habe?
Mach mal.
Naja. Wenn ich meine Dienstleistung teurer anbiete, dann dann finde ich Kunden, die bereit sind, dieses Geld auszugeben. Und die dementsprechend nicht so preissensibel sind. Und die dementsprechend dann auch nicht so viel erwarten.
Ja, und die wollen denen ist auch wichtig, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Also wenn ich ein 100.000 Euro Auto erwerbe.
Dann rätst es dir schon. Dann
natürlich. Ja, logisch. Das trinke ich mir schön. Das ist so. Das wäre doch total schmerzhaft. Jetzt wirklich. Das wäre doch total schmerzhaft, wenn ich da die falsche Entscheidung getroffen habe. Weil ich mich hätte besser informieren müssen vorher oder weil das gar nicht geht oder so. Ich habe gerade den Fall beim Thema Auto. Ich liebe mein neues Auto. Ich fahre seit Jahren E-Autos. Ich hätte mich schlauer machen müssen über die Reichweite und der Verkäufer hat mir auch eine falsche Information gegeben. Na und, das trinke ich mir schön. Ich will doch bei diesem Auto nicht die falsche Entscheidung getroffen haben.
Ich glaub, aber wenn er dir eine falsche Info gegeben hat, dann kannst du es auch rückabwickeln.
Ja, er hat aber immer noch gesagt, er glaube, das ist so, ich soll aber auf der Webseite nochmal nachsehen. Also die haben natürlich kommunikativ durch 27 Schulungen, wo auch immer, den absichernden Passus drin. Oh. Ist egal, aber für mich war wichtig, eine Antwort zu finden, dass diese Entscheidung, die ich jetzt nicht einfach reversibel machen möchte nach ein paar Wochen, dass diese Entscheidung doch richtig war. Das ist für mich wichtig. Ja. Ich hätte aber eine Karre für 2.000 Euro dem da wieder hingestellt und hätte gesagt, komm, nimm den Schrott, lass uns hier irgendeine Einigung finden. Ich brauche was anderes.
Ja, okay, gut. Du hast definitiv die richtige Entscheidung getroffen.
Danke, Robert. Ja. Okay, also abgekürzt, also ich glaube nicht, dass die Service-Wahrnehmung beim Kunden negativ durch einen höheren Preis beeinflusst wird. Das war ja das war die Frage so ein bisschen dahinter, ja. Robert. Und das glaube ich nicht, dass es so ist, dass ich habe es ja sogar noch umgekehrt, dass es einfacher wird. Aber man könnte ja mindestens mal sagen, okay, wenn ich teurer werde, steigen nicht die Anforderungen ins Unermessliche und ich kriege das nicht mehr hin, deswegen kann ich so viel Geld nicht nehmen. Das glaube ich nicht, dass das so ist.
Danke für diesen spannenden Punkt. Den muss ich mir jetzt einmal nach unserem Gespräch beim Mittagessen durch den Kopf gehen lassen.
Ja, das mache ich jetzt auch, Robert. Ich danke dir für den Austausch. Hoffe, dass was für die Zuhörenden dabei gewesen ist und freue mich auf, ich glaube, die Ausgabe 17. Ich denke, dass wir richtig liegen, dass das jetzt
gar nicht erwähnt. 16.
Ja.
Immer in Richtung Volljährigkeit. Sehr gut.
So sieht das aus. Alles klar. 17.1, 17.2 machen wir dann, 17.3 schauen wir mal, ne?
Nee, ach nein. Du, so da noch nicht.
Alles klar. Robert, hab einen schönen Tag, guten Appetit.
Danke dir auch, ciao.
Soweit mein Gespräch mit Olaf Kaiser. Wenn du, wie immer für dich, ein, zwei Ideen oder Impulse mitnehmen konntest, dann freuen sich Olaf und ich über eine Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl und natürlich darüber, dass du diesen Podcast hier abonnierst. Auf www.msp-support.de findest du weitere Podcast-Folgen, konkrete Informationen zur operativen Entlastung und die Möglichkeit, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wiederzuhören.